auf Tuchfühlung, der Podcast der Tucher Kulturstiftung.
Herzlich willkommen zum Podcast der Tucher Kulturstiftung. Mein Name ist Florian Abe und ich bin heute auf Tuchfühlung mit Tobias Lange, dem Gebietsreferenten am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege für Nürnberger Land und weitere Landkreise. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, Herr Abel.
Schön, dass Sie da sind. Wir sind heute ausnahmsweise mal nicht bei Ihnen im Büro, wie mit unseren anderen Gesprächspartnern, denn das ist typisch für Sie. Für die Denkmalpflege kann man wahrscheinlich sagen, dass Sie viel unterwegs sind. Wir sind heute am Stiftungssitz der Tucher Kulturstiftung, nämlich in Nürnberg-Schoppershof. Und wir kommen ins Gespräch über das bauliche Erbe der Patrizier auch und über die Zusammenhänge zur Denkmalpflege und über ihren Weg in die Denkmalpflege und das Berufsbild. Ich freue mich aufs Gespräch. Ich frage Sie gleich mal, wie sind Sie heute hergekommen? Sie sind ja eigentlich in München. Wie geht der Tag für Sie weiter?
Also heute bin ich ganz normal mit dem Auto angereist, weil ich privat nicht so weit weg von Nürnberg lebe. Mein Tag wird jetzt dann weitergehen im Homeoffice mit einigen Videokonferenzen und übermorgen habe ich dann wieder Sprechtag.
Und das heißt Sprechtag, ich habe es schon angedeutet, Sie sind als Denkmalpfleger viel unterwegs. Welche Gebiete betreuen Sie?
Meine Gebiete sind im nördlichen Mittelfranken, von der Stadt Rothenburg über die Landkreise Neustadt an der Aisch, Erlangen-Höchstadt, Fürth bis im Osten dann ins Nürnberger Land.
Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Können Sie mal beschreiben, was die Aufgabe für Sie als Denkmalpfleger ist?
Die wichtigste Aufgabe für mich als Denkmalpfleger ist natürlich, Denkmaleigentümer zu beraten. Das machen wir in der Regel vor Ort, eben im Rahmen der sogenannten Sprechtage, wo wir dann gemeinsam mit der unteren Denkmalschutzbehörde zu den Denkmaleigentümern hinfahren, uns ihre Objekte, gleichgültig ob Schloss oder Bauernhaus oder Kirche, gemeinsam ansehen und über das sprechen, was an Maßnahmen von den Eigentümern geplant ist und wie man es aus Sicht der Denkmalpflege eben korrekt vorbereitet, ausführt, umsetzt.
Mhm. Und können Sie uns mal einen Einblick geben, wie so ein Gespräch abläuft? Was sind dann konkret sozusagen die Anliegen, mit denen man an Sie herantritt?
Nun, die Anliegen sind natürlich recht unterschiedlich, wobei den Beginn in der Regel eigentlich ein Rundgang durchs Objekt bildet. Mhm. Ich muss mir die Häuser ja auch mal anschauen, bevor man über irgendwelche Maßnahmen spricht. Das geht dann wirklich buchstäblich vom Keller bis zum Dach. Verschaffe ich mir einen Eindruck von dem, was das Denkmal ausmacht, was es an Werten hat, was es vielleicht auch an Schäden und Problemen hat. Und dann bespricht man mit dem Eigentümer, was er sich so überlegt hat, was er machen möchte und ja, schaut, dass man eine Lösung findet, die fürs Denkmal und den Eigentümer möglichst gut ist.
Mhm. Sie hatten mal angedeutet, auch schon in einem Vorgespräch, dass Sie mit dem patrizischen Erbe tatsächlich schon recht früh auch in Ihrer Karriere am Denkmalamt in Berührung gekommen sind. Für mich oder für uns ist interessant, dass in Nürnberg und der Region eine Vielzahl an Herrensitzen, Patriziersitzen vorhanden ist. Und das ist eben insbesondere auch in einem von Ihren Denkmalgebieten der Fall, nämlich im Landkreis Nürnberger Land. Wir kommen vielleicht noch ein bisschen auf die historischen Hintergründe zu sprechen, aber es gibt heute noch 66 dieser alten Herrensitze, die erhalten sind von einer ehemals noch größeren Vielzahl, von der man ausgehen kann. Wie war sozusagen dieser Erstkontakt mit diesem patrizischen Erbe für Sie?
Ja, tatsächlich war es als, wenn man so will, blutjunger Denkmalpfleger, als Volontär bin ich mit einem erfahrenen Kollegen ins Nürnberger Land mitgefahren. Und da sind wir dann tatsächlich in einen dieser Landsitze, hatten wir einen Termin gemeinsam und ich bin also mit ihm die Treppe hinaufgestiegen. Mhm. Und es war für mich wirklich ein grandioser Eindruck, in diesen Landsitz zu kommen, in dem auch die familiäre Sammlung noch nahezu vollständig eingelagert war. Und das war also wirklich ein Gang durch eine Kunst- und Wunderkammer, wie ich sie vorher nicht gesehen hatte.
Dürfen Sie sagen, wer das war?
Das Schloss kann man ja auch hin und wieder besichtigen. Das war das Schloss Grünsberg bei Altdorf.
Ah ja, sehr schön. Ja.
Tatsächlich ist mir das aber dann nach dem Termin dort sogar ein bisschen in Vergessenheit geraten, in welchem Schloss ich da eigentlich war, weil man als Volontär so viele Reisen unternimmt und so viele Objekte sieht und mit so vielen neuen Eindrücken konfrontiert ist. Und es hat dann gut 10 Jahre gedauert und als ich tatsächlich dann zuständig war als Gebietsreferent für den Landkreis Nürnberger Land, dass ich also an einem Sprechtag in ein Schloss gekommen bin und abermals eine Wendeltreppe hinaufgestiegen bin und es dann Klick gemacht hat, das ist das Schloss, wo ich als Volontär tatsächlich war und das mich damals schon so beeindruckt hat und diese Faszination ist geblieben.
Das ist eine schöne Geschichte, denn das Schloss Grünsberg ist ein tolles Beispiel für ein Schloss, was auch von einer Patrizierfamilie eben auch betreut wird im Rahmen auch einer Stiftung und eines Vereins, der Familie Stromer. Und wie Sie sagen, regelmäßig der Öffentlichkeit zugänglich ist. Das ist besonders toll, wenn im Sommer dort Tag der offenen Tür dann ist. Können Sie mal beschreiben, wie diese Herrensitze so aussehen? Denn teilweise ähneln die sich ja auch ein bisschen in ihrem Aufbau.
Gut, so der typische Herrensitz besteht eigentlich aus einem zentralen Herrensitzgebäude. Mehrgeschossig, meistens aus Sandstein hier in der Region. Umgeben ist es von einem Mauer geviert und häufig ist dann auch noch eine Gartenanlage angegliedert. Mhm. Und natürlich noch Nebengebäude gehören natürlich auch dazu, Ökonomiegebäude.
Das ist tatsächlich sehr vergleichbar auch zu dem Herrensitz hier in Schoppershof, den die Familie Tucher seit 1875 bewohnt und vergleichbar auch mit dem Schloss Simmelsdorf der Familie Tucher, das auch zu den Stiftungssitzen der Dr. Lorenz Tucherschen Stiftung gehört. Und diese Herrensitze sind ja meistens im 16. Jahrhundert errichtet worden, da es so eine Art Refeudalisierung gab. Vielleicht kann man das mal zum historischen Hintergrund nennen, warum es eigentlich so viele Herrensitze in Nürnberg gibt. Denn als das Nürnberger Patriziat sich etabliert hatte, im 13. Jahrhundert vor allen Dingen und 14. Jahrhundert dann, gab es so eine Trennung zwischen dem Landadel, dem fränkischen Rittertum und dem eher wirtschaftlich orientierten und mit Handel orientierten Nürnberger Stadtpatriziat. Und es gab so eine Art Konkurrenzsituation, die sich dann im 16. Jahrhundert etwas hochschaukelte, als das Nürnberger Patriziat ähnliche Privilegien suchte wie der Landadel, zum Beispiel in Turnieren und so weiter. Und diesen Gang dann raus aus der Stadt gemacht hat, raus vor die Tore der Stadt, mit Herrensitzen sich verbunden hat. Und dann eben eine ganze Vielzahl von Familienmitgliedern oder eben wie im Falle der Tucher auch als Stiftung diese Herrensitze erworben hat und ausgebaut hat. Und das ist eigentlich der Hintergrund, warum in Nürnberg diese besondere Situation eben vorhanden ist, warum es so enorm viele dieser Herrensitze gibt. Und vielleicht können wir mal aus der Perspektive der Denkmalpflege darüber sprechen, was eigentlich heute im Erhalt dieser Herausforderungen sind. Denn es gibt ja, um ein Denkmal unter Denkmalschutz zu stellen, bestimmte Kategorien. Das ist ja unter anderem auch der Seltenheitswert. Wie, vielleicht erstmal vorher gefragt, wie wird eigentlich ein Gebäude zum Denkmal?
Ein Denkmal ist laut Bayerischem Denkmalschutzgesetz aus sich heraus ein Denkmal, wenn es die im Gesetz genannten Kriterien erfüllt. Das heißt, grob gesagt, es muss von Menschen geschaffen sein, aus vergangener Zeit, und sein Erhalt muss aufgrund verschiedener Kriterien im Interesse der Allgemeinheit liegen. Dieses Interesse begründet sich, ohne jetzt auf die Details einzugehen, im Prinzip auf historische Werte. Insofern ist es bei den patrizischen Landsitzen und Herrensitzen natürlich relativ einfach zu begründen, warum sie als Baudenkmal erhalten werden sollen für uns alle und entsprechend auch in der Denkmalliste geführt werden.
Und können Sie ein bisschen berichten darüber, was so die Herausforderungen im Erhalt sind? Denn viele der Patriziersitze, kann man glaube ich schon sagen, sind heute nach wie vor in Privatbesitz und von Familien oder Stiftungen genutzt. Teilweise gibt es auch Beispiele der Privatisierung in der Veräußerung, wo es dann wie zum Beispiel das Tucherschloss in Feucht eben als Event-Location oder sowas von anderen Betreibern genutzt wird. Teilweise sind dort Vereine, Stiftungen. Was sind so die Herausforderungen, mit denen Sie dann konfrontiert werden im Denkmalerhalt?
Also für den Denkmalpfleger gibt es mehrere unterschiedliche Aspekte bei dem Erhalt dieser größeren Herrensitze. Da ist zum einen natürlich, sind Punkte, die identisch sind mit jedem anderen, auch kleinen und wesentlich unbedeutenderen Baudenkmal. Es sind immer dieselben Fragestellungen. Erst einmal, die rein technisch zu bearbeiten sind. Also angefangen von der Dachdeckung über Fenster, vielleicht heutzutage Fragen der modernen Haustechnik etc. Dazu kommen natürlich bei den Landsitzen spezifische Fragestellungen und Probleme, zum einen aus dem Bestand heraus. Also wir haben natürlich in Schlössern teilweise Ausstattungen und Kunstgut und eine Qualität vor uns, die wir sonst nicht haben und wo dann auch ganz eigene Fragestellungen anstehen, die man denkmalpflegerisch genau untersuchen, muss und dann entsprechend Konzepte entwickeln muss. Und natürlich ist auch die Nutzung bei einem so großen Objekt unter Umständen schon etwas herausfordernder als bei einem kleineren Bauernhaus, wo es relativ einfach ist zu sagen, da etabliert man jetzt eine moderne Wohnnutzung drin. Das ist natürlich in so einem Herrensitz schon ein bisschen herausfordernder. Mhm. Was ist auch die passende Nutzung für so ein Objekt? Ja. Ist es tatsächlich weiterhin die Wohnnutzung, vielleicht auch private Wohnnutzung durch die nach wie vor Eigentümer?
Ja.
Oder gibt es eben öffentliche Nutzungsbestandteile zumindest, auf die man auch Rücksicht nehmen muss, die dann wiederum natürlich spezifische Dinge nach sich ziehen. Heutzutage klassisch Thema Barrierefreiheit etwa, wenn ich irgendwelche Veranstaltungsräume im Obergeschoss habe, ein beliebtes Thema.
Ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist ja tatsächlich der gesellschaftliche Wandel auch, denn diese Herrensitze sind, wie ich sagte, eben aus dem 16. Jahrhundert in einer völlig anderen Gesellschaftsordnung natürlich entstanden und wir finden vergleichbare Phänomene vielleicht mit den zahllosen Gutshäusern, Herrensitzen, die in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, die jetzt aus auch Zeugnisse einer bestimmten Zeit und gesellschaftlichen Organisation sind, die heute eben anders ist. Das heißt, es gibt eben diese ursprünglichen Nutzungsformen nicht mehr. Und da ist ja auch wirklich die Frage, wie kommt man da jetzt in eine nachhaltige Erhaltungsnutzung oder Erhaltungssituation überhaupt? Können Sie ein paar Beispiele dafür geben, wie denn diese Patrizierherrensitze genutzt werden? Ich habe das angedeutet, hier zum Beispiel im Schloss Schoppershof in Nürnberg nutzt die Stiftung das Gebäude. In Simmelsdorf ist es teilweise auch noch eine private Nutzung und auch als Stiftungssitz in Feucht, dann eben als Event-Location. Können Sie mal so einen Einblick geben, wie stellt man sich denn diese Herausforderung oder wie stellen sich diese Besitzer der Herausforderung?
Sie haben die wesentlichen Nutzungen ja jetzt schon aufgeführt. Letztendlich die Bandbreite reicht von der einfachen Wohnnutzung über eine teilöffentliche Nutzung, museale Nutzung teilweise auch tatsächlich, bis hin, dass auch Schlösser umgenutzt sind als komplette Verwaltungsgebäude letztendlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Nutzungen sind inzwischen schon relativ etabliert. Eine völlig neue Nutzung der Herrensitze ist im Augenblick eigentlich eher eine untergeordnete Thematik für mich im Abend.
Und sind denn die allermeisten Herrensitze auch schon denkmalpflegerisch so weit erschlossen, dass für Sie eigentlich relativ wenig noch zu tun ist? Oder stellen sich dann immer wieder neue Aufgaben für Sie?
Nein, da stellen sich natürlich immer wieder neue Aufgaben. Und man muss sagen, es ist natürlich auch in der Vergangenheit vieles in einer Art und Weise gemacht worden, was unter Umständen neuerliche Bearbeitung notwendig macht.
Können Sie mal ein Beispiel sagen?
Und klassisch ist, man hat gerne auch noch in den 1970er Jahren eine Dachdeckung erneuert und hat aber das darunterliegende Dachwerk nicht repariert. Und das macht uns nicht selten jetzt zu schaffen. Und das muss man jetzt natürlich gründlich angehen. Und es ist natürlich auch so, dass sich auch so insgesamt von der denkmalpflegerischen Methodik die Sache etwas weiterentwickelt hat. Man ist jetzt sicherlich gründlicher in der Vorbereitung von Maßnahmen, als man das vielleicht vor 50 Jahren war.
Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass diese Herrensitze zum Teil eben noch in Familienbesitz sind, von den Denkmaleigentümern auch eine ganz besondere Bindung zu diesen Objekten vorhanden ist. Wenn diese Objekte diese Anwesen zum Teil ja 500 Jahre in Familienbesitz sind, können Sie da sowas feststellen, dass man dann doch nochmal einen anderen Umgang mit Denkmaleigentümern hat, als Denkmalpfleger, als jetzt zum Beispiel jemand, der ein Denkmal neu erwirbt?
Also es ist tatsächlich so, dass man das schon merkt, wenn die Objekte seit vielen Jahrhunderten in der Familie sind. Man merkt, die Familien haben einen ganz anderen Zugang zu ihren Denkmälern. Die sind verbunden mit ihren eigenen Erinnerungen, aber eben auch Erinnerungen, die weit zurückgehen in der Familie. Das merkt man immer wieder im Gespräch und das macht es in gewisser Weise natürlich für den Denkmalpfleger auch etwas leichter. Denn in der Konstellation muss ich niemanden davon überzeugen, dass er was ganz Tolles hat und er sich darum kümmern soll.
Und würden Sie sagen, diese enge Beziehung, die Eigentümer dann mit diesen Denkmalen haben, macht es teilweise auch mal schwieriger, weil dann vielleicht doch man an bestimmten Sachen mehr hängt, die dann vielleicht denkmalpflegerisch eher fragwürdig sind?
Ich würde sagen, das macht es eigentlich nicht schwieriger, denn wenn jemand an Dingen hängt, ist es ja in der Regel doch etwas, was der Denkmalpflege sehr entgegenkommt.
Okay. Vielleicht können wir ein bisschen über Ihren Weg auch ins Berufsfeld sprechen. Wie wird man eigentlich Denkmalpfleger?
Denkmalpfleger ist kein so ganz in seinem Berufsbild nicht ganz so fix in Stein gemeißelt. Es gibt viele Wege, die in die Denkmalpflege führen. Mein persönlicher kam aus der Architektur. Aber ich habe auch Kollegen, die aus der Kunstgeschichte kommen, aus der Geschichte, aus der Volkskunde, ja sogar aus der Tragwerksplanung.
Mhm. Und wie geht's denn weiter? Also Sie haben Architektur studiert?
Richtig, ich habe natürlich innerhalb des Studiums meiner Neigung folgend einige Dinge intensiviert im Bereich der Bauforschung, der Baugeschichte, Kunstgeschichte, der entsprechenden Seminaren und bin dann auch nach dem Studium für ein Jahr auf unterschiedlichen Grabungen des Deutschen Archäologischen Instituts gewesen und habe dort als Bauforscher mitgearbeitet.
Also das war schon während Ihres Studiums dann oder erst dann danach?
Es ging schon während dem Studium los und nach dem Studium habe ich es dann tatsächlich ein Jahr lang an wechselnden Orten noch weiter betrieben, war anschließend an der Uni Bamberg noch in einem Graduiertenkolleg, der sich mit Kunstwissenschaft, Bauforschung und Denkmalpflege befasst hat. Und von dort aus ging es dann nahtlos zum Volontariat ans Bayerische Landesamt für Denkmalpflege.
Und sind Sie seitdem sozusagen der Institution treu geblieben?
So ist es. Nach einem Jahr Volontariat ist mir eine Gebietsreferentenstelle angeboten worden und da bin ich seither tätig.
Und Sie hatten mir vorab auch schon verraten, dass Sie tatsächlich in über 20 oder circa 20 Referaten sozusagen mittlerweile eingesetzt worden sind. Das heißt, Sie haben ja auch wahrscheinlich eine enorme Kenntnis des Denkmalbestands in Bayern.
Ja, das ist tatsächlich, macht auch den Reiz aus, dass man irgendwie unterschiedlichste Gebiete kennenlernt. Und bei mir war es auch so, dass ich die ersten 10 Jahre ja im Bayerisch-Schwaben tätig war, also in einer gänzlich anderen Kunstlandschaft als jetzt hier in Franken. Und dann bin ich nach Franken gewechselt. Also es ist dann schon ein ganz schönes Spektrum an unterschiedlichsten Objekten.
Haben sich die Aufgaben für Sie dadurch verändert, durch diese verschiedenen Kunstlandschaften, die Sie jetzt kennengelernt haben?
Die Aufgabe bleibt im Prinzip die gleiche, aber natürlich die Fragestellungen unterscheiden sich unter Umständen etwas.
Inwiefern?
Na, wir haben ja ganz banal schon in den Hauslandschaften Unterschiede. Also sprich, in meinen schwäbischen Gebieten gab es kaum Fachwerkgebäude, nur ganz wenige. Das ist jetzt in Franken gänzlich anders. Da habe ich sehr viel mit Fachwerkhäusern zu tun. Und natürlich auch das Thema Naturstein ist wesentlich intensiver, als es im Süddeutschland war. Und auch natürlich kunstgeschichtlich, muss man sagen, das katholisch geprägte Bayerisch-Schwaben mit seinen zahlreichen Barockkirchen ist natürlich was ganz anderes als jetzt hier in Franken.
Ja.
Mit doch weitgehend protestantischer Prägung in meinen Gebieten und entsprechend Kirchen, die ganz anders ausschauen.
Ja, verstehe. Und würden Sie sagen, dass Ihr Weg in die Denkmalpflege typisch ist für diesen Weg in die Denkmalpflege oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten da?
Ich denke, typisch ist die persönliche Begeisterung und das Interesse für die Sache.
Mhm.
Wie dann der Weg im Einzelnen ausschaut, das ist bei jedem ein bisschen anders.
Ja, dann ist es vielleicht eine ganz schöne Überleitung in unsere Sektion der Community-Fragen, denn wir haben uns auf Instagram umgehört, was für Fragen zum Thema Denkmalpflege aus der Community existieren. Und da war tatsächlich die eine Frage, welche Ausbildung bzw. Studium braucht man, um als Denkmalpfleger oder Denkmalpflegerin arbeiten zu können? Und ist auch ein Quereinstieg möglich?
Ich habe ja vorher schon gesagt, also eine festgefügte Ausbildung in dem Sinn gibt es nicht. Es gibt natürlich Universitäten, an denen Aufbaustudien angeboten werden, die auf verschiedenen Grundstudien dann aufsatteln. Das ist also eine klassische Form der Ausbildung, wenn man so möchte. Aber tatsächlich gibt es auch quasi Quereinsteiger, wenn man auf anderem Wege sich beruflich zum Beispiel qualifiziert hat, indem man Architektur studiert hat, lange in der Denkmalpflege mit einem Architekturbüro tätig war, das wäre natürlich auch denkbar.
Das ist tatsächlich auch eine schöne Überleitung, denn eine weitere Frage ist, woher bekommt man eigentlich seine Aufträge als Freiberufler? Denn nicht alle Mitarbeiter sagen oder alle Menschen, die mit Denkmalen sagen, beauftragt werden, sind ja tatsächlich angestellt am Landesamt. Wie bekommt man sozusagen wie kommt man zu diesen Aufträgen?
Nun, die Aufträge werden ganz normal von den Denkmaleigentümern den Firmen erteilt. Das Landesamt ist also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen selbst hier kein Auftraggeber. Und ja, natürlich berät das Landesamt die Eigentümer ein Stück weit, auf welche Qualifikationen sie achten sollen, welche Firmen welche Art von Firmen für bestimmte Aufgaben in Frage kommen, wo man sich vielleicht auch noch mit Architekten, Sonderingenieuren, Know-how einkaufen sollte. Alle diese Dinge, da beraten wir. Aber tatsächlich die Aufträge erteilen natürlich die Denkmaleigentümer selbst.
Und betrifft das vor allen Dingen die Umbaumaßnahmen dann selbst oder die Instandsetzungsmaßnahmen oder sogar schon die Gutachtenphase?
Betrifft natürlich auch die Gutachtenphase. Das ist auch ganz wichtig, dass man in dieser Phase tatsächlich, da werden die Weichen gestellt, dass man da schaut, dass man da ein gutes Team zusammenbringt.
Um nochmal vielleicht eine kurze Öffnung zu machen. Wir haben in Deutschland ja dieses System von unteren Denkmalschutzbehörden und dem Landesamt für Denkmalpflege. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was das eigentlich sozusagen für ein Unterschied ist. Denn ich glaube, das ist ja vielleicht auch relevant für diese unterschiedlichen Phasen von Denkmalgutachten und Denkmalwertbestimmungen und dem tatsächlichen Begleiten von Baumaßnahmen.
Das Landesamt für Denkmalpflege ist in Bayern eine Fachbehörde, Landesfachbehörde. Wir beraten die Eigentümer und wir haben natürlich auch im verwaltungsmäßigen Verfahren nach Denkmalschutzgesetz eine gewisse Aufgabe als Gutachter. Mhm. Aber tatsächlich ist die untere Denkmalschutzbehörde letztendlich die Behörde, die alle Bescheide erlassen muss, die auch abwägt, wenn den fachlichen Belangen des Denkmalschutzes vielleicht an der einen oder anderen Stelle andere Belange entgegenstehen. Das ist tatsächlich die untere Denkmalschutzbehörde und das Landesamt für Denkmalpflege ist keine obere Denkmalschutzbehörde, sondern wir sind eine Fachbehörde.
Das ist auch ein schönes Stichwort, denn eine letzte Frage dazu aus der Community. Überwiegt für Sie eigentlich der organisatorische oder der praktische Part im Arbeitsalltag?
Der Kern meines Geschäfts ist auf jeden Fall die praktische Arbeit vor Ort. Definitiv die Sprechtage, das ist der Kern meiner Arbeit. Und das andere ist natürlich auch erforderlich, aber macht natürlich auch nicht ganz so viel Spaß, wie wenn man vor Ort ist und sich die Objekte anschaut, mit den Leuten spricht.
Herr Lange, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie uns Einblick gegeben haben in das Berufsbild des Denkmalpflegers und in den Arbeitsalltag und dass wir uns austauschen konnten über das Kulturerbe der Patrizier und die ganzen Herrensitze in Ihrem Bereich. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich bedanke mich für euer Interesse. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war's schon mit unserer ersten Staffel auf Tuchfühlung. Bleibt uns erhalten auf Social Media, folgt uns gerne auf unseren Kanälen und bleibt informiert über alles Weitere, wie es weitergeht. Wir hören uns im nächsten Jahr. Vielen Dank. Bis bald.